Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Bei solch verheerenden Naturkatastrophen wie jener in Italien hofft man noch auf Wunder, dass doch noch Menschen lebend aus den Trümmern geholt werden können, dass die Zahl der Toten nicht noch weiter steigt. Mittlerweile sind mindestens 250 Menschen durch das Erdbeben in Mittelitalien getötet worden und die Chance, noch Verschüttete retten zu können, schwindet stündlich. Die Einsatzkräfte suchen weiterhin nach Überlebenden, auch wenn es immer wieder Nachbeben in der Bergregion gibt, die ihre Arbeit erschweren und gefährlich machen. Die gute Nachricht ist, manchmal geschieht doch ein Wunder. Immerhin mindestens 215 Menschen konnten bislang lebend aus den zerstörten Häusern geborgen werden. Richard Schneider berichtet.
Eines der Zeltlager, das für die Überlebenden der Katastrophe aufgebaut wurde. Das Militär und viele freiwillige Helfer sind ununterbrochen im Einsatz. Kleidung, Essen, Bettzeug werden bereitgestellt. Was man so braucht, wenn man alles verloren hat. Was man den Überlebenden nicht geben kann, das Gefühl, sicher zu sein. Wann geht die Angst denn weg? Die kommt immer wieder, bei jedem Nachbeben. Die kann doch nicht weggehen. Die bleibt, immer. Du denkst ununterbrochen daran. Der heutige Tag war geprägt von einem Wettlauf gegen die Zeit. Verschüttete können unter Trümmern höchstens 3 bis 4 Tage durchhalten. Sie drohen dann vor allem zu ersticken. Die Einsätze konzentrieren sich inzwischen auf gezielte Orte und Stellen, wo wir sehr präzise mit technischen Möglichkeiten versuchen, unsere Rettungsbemühungen durchzuführen. Und auch heute wurden immer wieder Tote gefunden. Sie könnten noch leben, wenn die Erdbebenprävention in Italien funktionieren würde. Oder besser, wenn die Gelder, die dafür bereitstehen, tatsächlich auch dafür eingesetzt würden. Auch hier in Amatrice, ein Krankenhaus, eine Schule, eine Brücke sind zerstört, obwohl für sie mehr als 2 Millionen Euro bereitstanden. Wir wissen, dass die Gelder zugeteilt wurden, aber wissen nicht, ob die Arbeiten angefangen haben oder es Ausschreibungen gab. Wir wissen noch nicht mal, ob sie tatsächlich ausgegeben wurden. Klüngelwirtschaft also. Der Staat erleidet dadurch herbe Verluste. Denn eine Sicherung aller privaten Gebäude in erdbebengefährdeten Regionen Italiens würde etwa 90 Milliarden Euro kosten. Eine riesige Summe, so meint man zunächst. Wenn man das in Relation setzt mit den 147 Milliarden Euro, die Italien in den letzten 50 Jahren für die Schäden von Erdbeben ausgegeben hat, dann ist das doch eine vergleichsweise geringe Summe. In ganz Italien sind die Fahnen heute auf Halbmast gesetzt. Am Abend rief die Regierung den Notstand für die Region aus und stellt 50 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Aber so, wie zum Beispiel Amatrice noch vor 2 Tagen ausgesehen hat, so wird es hier nie wieder sein.
El Trapp ist im Erdbebengebiet im Dorf Amatrice. Wie läuft die Katastrophenhilfe?
Ja, wir sind hier in Sant'Angelo, einem Ortsteil von Amatrice, und ich konnte seit heute früh um 5 beobachten, wie die Helfer, Freiwillige, aber Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Organisation Misericordia, wie sie Hand in Hand versuchen, in kürzester Zeit so ein kleines Dorf aufzubauen. Da gibt es eine Küche, wurden die Stromaggregatoren geliefert, da werden Decken, Essen, Trinken verteilt, die Leute sollen was Ordentliches zu essen kriegen, war einer der Hauptsätze heute hier. Nicht nur noch Kekse und Wasser wie in den vergangenen Stunden. Und die Kinder werden versorgt und betreut, auch psychologisch betreut. Das heißt, der Kriseneinsatz hier läuft, nach allem, was ich hier den ganzen Tag erlebt habe, wirklich toll.
Wie gehen denn die Menschen in Amatrice mit dieser Tragödie um?
Naja, sie sind, glaube ich, weitestgehend noch fassungslos. Ich habe heute mit vielen sprechen können. Ein Mann sagte mir, ein Krieg könne nicht schlimmer sein. Andere haben hier die Nacht in ihrem Auto verbracht. In ihr Haus können sie nie wieder rein. Würden sie die Tür öffnen, würde das ganze Haus zusammenbrechen. Sie wissen, dass sie in einer Erdbebenregion leben, das erzählen sie uns auch alle. Sie sind sich dessen bewusst, dass was hätte passieren können, vielleicht nicht mit ihren alten Häusern aus dem 18. Jahrhundert zum Teil, aber sie hatten, und das geben sie offen zu, immer die Hoffnung, dass sie einfach nie betroffen sein werden. Das heißt, die Leute stellen sich hier jetzt darauf ein, in den nächsten Wochen, gar Monaten in diesen Zeltstätten wie hier in diesem Camp in Sant'Angelo leben zu müssen.
Vielen Dank an Ellen Trapp aus Amatrice. Angela Merkel ist diese Woche ganz Europapolitikerin und jettet durch die EU. Innerhalb von 6 Tagen trifft sie Staats- und Regierungschefs aus 15 EU-Staaten, bevor sie bald in Bratislava auf einem Gipfel mit ihnen und weiteren zusammenkommt. Am Montag begann die diplomatische Woche mit einem Treffen der wichtigsten Verbündeten, Frankreich und Italien, die ja zu den Mitbegründern der EU gehören. Gestern gab es Gespräche im Baltikum und heute in Prag. Morgen trifft Merkel dann zunächst 4 Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa in Warschau und später dann noch einmal die Spitzen aus 4 nordeuropäischen Ländern quasi zu Hause im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg. Und dort geht's dann Samstag gleich weiter mit Kollegen aus dem Südosten. Was für ein Marathon. Da kommen wir schnell zu der Frage, Markus Preis in Brüssel. Warum macht Merkel das?
Nun ja, weil sie offenbar die Sorge hat, die auch viele andere EU-Politiker haben, dass die EU förmlich zerbröseln könnte. Wir hatten den Brexit-Schock. Wir haben öffentliche Diskussionen derzeit in den Niederlanden und in Österreich, ob man nicht auch so ein Referendum brauchte. Und da ist es eben jetzt an der Zeit, eine Vision zu entwickeln, wie es mit der EU weitergehen soll. In 3 Wochen gibt es in Bratislava den Gipfel. Alle hier in Brüssel sagen, von dort muss ein klares Zeichen ausgehen, dass man noch an eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft glaubt. Und diese Grundsatzfragen, die kann man natürlich nicht an einem Nachmittag in Bratislava klären. Das muss man vorher abklären. Deswegen ist die Kanzlerin unterwegs. Deswegen ist auch der EU-Ratspräsident Tusk jetzt in allen Hauptstädten. Also der Himmel über uns ist voll mit EU-Politikern auf Reisen.
Worum streiten die Länder sich denn am meisten?
Naja, es sind sehr viele Punkte, die da sind. Die Kanzlerin sagt vor allen Dingen, wir brauchen jetzt keine Grundsatzdiskussionen, die jahrelang dauern. Wir brauchen konkrete Erfolge bei ganz konkreten Fragen. Das klingt auch sehr gut und sehr vernünftig, aber man sieht die Meinungsverschiedenheiten, die sind sehr, sehr groß. Nehmen wir mal vielleicht das wichtigste Thema Wirtschaft und Jugendarbeitslosigkeit. Alle wollen natürlich Wirtschaftswachstum haben, aber die Vorstellungen, die beispielsweise Italien oder Portugal davon haben, die sind eher Lockerung der Defizitkriterien, mehr große öffentliche Investitionsprogramme. Das ist genau das, was beispielsweise Deutschland und die Niederlande nicht unbedingt so sehen. Oder noch tiefer sind die Gräben wahrscheinlich beim Thema Flüchtlinge. Die Kanzlerin war heute in Prag. Da hat man ihr Brett hart zu verstehen gegeben, dass Tschechien auch künftig keine muslimischen Flüchtlinge aufnehmen möchte. Einziger gemeinsamer Punkt, den man sieht, ist die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da kann man sich vorstellen, mehr gemeinsamer Kampf gegen den Terror, Aufbau von gemeinsamen Militärbündnissen. Aber die Frage sozusagen, ob das jetzt Europaskeptiker zu glühenden Europäern wieder macht, die steht im Raum.
Das klingt ja wirklich nach einer ziemlichen Herkulesaufgabe. Wie will Merkel denn das alles zusammenkriegen?
Ja, das ist auch eine Herkulesaufgabe, aber ein wichtiger Punkt ist eben, dass sie zuhört, dass sie sich die Zeit nimmt, dass sie eben zum Beispiel mal nach Estland fährt und gerade eben auch mit den kleineren Ländern spricht. Man muss einfach sehen, die Kanzlerin hat in Europa auch ein deutlich schlechteres Standing, als es noch vor einem Jahr war. Heute in Prag gab es Pfiffe. Eine tschechische Zeitung berichtet, dass die Merkel, die Kanzlerin, in den letzten Jahren die beliebteste Politikerin mit in Tschechien war und heute Beliebtheitswerte hat, die unter denen von Wladimir Putin rangieren. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und auch hier in Brüssel, wenn man sich mit Vertretern anderer Regierungen unterhält, dann merkt man, die registrieren sehr genau, dass die Kanzlerin auch in Deutschland nicht unumstritten ist. Und das macht natürlich den Auftritt bei solchen Verhandlungen dann noch schwerer.
Danke, Markus Preis in Brüssel, mit dieser interessanten Erklärung der Merkel-Reise. Kommen wir zu weiteren Nachrichten. Die Türkei setzt ihre Offensive in Syrien fort. Mehr dazu jetzt mit Jens Riewer.
Die türkische Armee rückte mit weiteren Panzern und Geschützen in das Nachbarland vor. Gestern hatte die Türkei syrische Rebellen dabei unterstützt, die Terrormiliz IS aus der Grenzstadt Jarablus zu vertreiben. Der türkische Einmarsch richtet sich aber auch gegen die kurdischen Milizen in Syrien. Sie sind mit den USA verbündet und hatten vor kurzem die Stadt Manbij eingenommen. Die Türkei fordert, dass die Kurden sich ans östliche Ufer des Euphrat zurückziehen. Eine Untersuchungskommission der UN hat Beweise dafür gefunden, dass im Syrienkrieg Giftgas eingesetzt wird. Die syrische Armee habe mindestens 2 Dörfer mit Chlorgas angegriffen, und in einem anderen Fall habe die Terrormiliz IS Senfgas verwendet. Dem Bericht zufolge gab es noch 6 weitere Giftgaseinsätze. Wer dafür verantwortlich ist, konnte nicht geklärt werden. Die deutsche Wirtschaft sieht die Konjunktur zunehmend skeptisch. Der IFO-Index sank den 2. Monat in Folge und ist jetzt so niedrig wie vor einem halben Jahr. Der Index bildet die Konjunkturerwartungen der befragten Manager ab. Nur in einer Branche ist der Optimismus ungebrochen. Dazu jetzt Markus Gürne aus Frankfurt.
Aus der allgemein schlechten Stimmung sticht nur ein Teilbereich unverändert stabil heraus. Das ist das Bauhauptgewerbe. Hier läuft das Geschäft weiterhin auf hohem Niveau. Seit Jahren geht die Kurve beim Bau nach oben. Mit der Lehman-Pleite begann der kometenhafte Aufstieg des Betongoldes. Dank der Euro-Rettungspolitik hält der Boom beim Bau weiter an. Und Sie sehen, Tendenz weiter steigend. Aber Immobilien werden immer teurer. Und das neue Kreditrichtliniengesetz macht es für viele schwieriger zu finanzieren. Denn nun kommt es weniger auf den Wert der Immobilie an, sondern darauf, ob die potenziellen Käufer auch ausreichend Finanzkraft haben, um das Vorhaben zu stemmen. Und da wird es für viele schwieriger werden, in die eigenen vier Wände zu kommen. Auch die Banken sind wenig begeistert über die gesetzliche Regelung, macht sie ihnen doch das Geschäft mit Immobilien nicht leichter.
Und hier die Schlusskurse. Der DAX sank auf 10.530 Punkte, der Dow Jones Index auf 18.448.
So ändern sich die Zeiten. Um 1900 konnten Frauen und auch Männer in den Augen strenger Sittenwächter gar nicht genug verhüllt sein, wenn es zum Baden ging. Wer zu leicht bekleidet war, musste sogar mit Strafen rechnen. Dann war die Moral offensichtlich irgendwann nicht mehr in Gefahr. Und es wurde immer freizügiger an deutschen Stränden, teilweise sogar sehr freizügig. Heute ist jeder in der Wahl seiner Badebekleidung frei. Eigentlich. Denn besonders züchtig erscheinende Verhüllungen sind mittlerweile teils unerwünscht. Frankreich streitet um den Burkini. Und auch bei uns in Deutschland wird der Ganzkörperbadeanzug kritisch beäugt. Martin Polanski.
Sommerbad Humboldthain in Berlin-Wedding. Hier gehören sie zum Bild. Muslimische Frauen, die keine Kleidung ablegen wollen, auch nicht bei 30 Grad. Eine ziemlich gemischte Gegend hier. Deutsche, Zugewanderte aus arabischen Ländern oder auch der Ukraine. Meinungen zur Ganzkörperkleidung im Bad.
Gefällt mir nicht so gut. Also ich bin eigentlich dagegen, weil das passt nicht zu Deutschland. Ich bin schon seit 1990 in Deutschland und sowas früher gab es nicht.
Unsere Glaube bietet uns so und wir müssen so bleiben. Das ist unsere Glaube.
Wenn deren Glauben, dass irgendwie, wenn sie sich damit wohlfühlen, also stört mich überhaupt nicht, ja, wenn die hier im Schwimmbad da damit rumlaufen.
Bademoden für 130 Euro, der Burkini. Er soll muslimischen Frauen den Sprung ins Wasser ermöglichen, die glauben, dass sie keine Haut zeigen dürfen. Warum nicht, meint Berlins Integrationssenatorin.
Wir haben in Berlin eine klare Regelung. Burkinis sind zugelassen, wenn sie den hygienischen Voraussetzungen entsprechen. Und wir haben in Berlin keine Beschwerde gehabt. Wir haben auch erstaunlich wenig Frauen, die Burkini tragen. Also ist in Berlin kein Thema.
Ganz anders an der französischen Côte d'Azur. Gemeinden haben ein Burkini-Verbot erlassen. Polizisten fordern eine Frau am Strand auf, Kleidungsteile abzulegen. In Frankreich findet so etwas breite Unterstützung, zeigen Umfragen. In Berlin dagegen Protest vor der französischen Botschaft. Europa stehe doch gerade für Freiheit. Warum gelte das nicht für die Kleiderordnung?
Dazu zählt, dass man seinen Körper zeigen kann, wenn man es gerne möchte, aber nicht muss, wenn man es nicht möchte. Und das finde ich sehr wichtig, weil Freiheit ist nicht nur eine Seite, sondern Freiheit ist wirklich so, wie die Frau selber möchte.
Aber dass hier für Freier demonstriert wird, bezweifeln auch manche Frauen mit muslimischem Hintergrund, wie die Islamkritikerin Neshla Kelleck. Der Burkini sei Symbol eines frauenunterdrückenden Islamkonzeptes, das sich ausbreite.
Wer so eine Religion mir repräsentiert und demonstriert, vor dieser Bewegung habe ich Angst. Und wir müssen unbedingt dagegen irgendwas sagen und uns und eine Toleranzgrenze setzen, damit eben diese strenge und diktatorische Bewegung sich nicht fortsetzt.
Eine bekannte Debatte mit neuem Spielort.
Den Streit um Burka und Burkini kommentiert Anna Kyrileis vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Burkinis, Schwimmanzüge aus Elastan, der Stoff, aus dem Politik gemacht wird. Erst Burka, jetzt Burkini, ein Sommertheater, mit dem man die echten Probleme wunderbar verschleiern kann. Von einem bedrohlichen Massenphänomen kann bei Burkinis jedenfalls keine Rede sein. Und ganz nebenbei, seit wann stört es denn, wenn jemand zu viel im Wasser anhat? Mich stört eher das Gegenteil. Aber auch das möchte ich nicht verboten wissen. Und wie viel ist denn zu viel? Darf man noch in Anziehsachen am Strand spazieren gehen oder gilt dann Badebekleidungszwang wie im Saunaclub? Die beschämenden Szenen aus Frankreich. Bilder einer Kleidungspolizei möchte ich in Deutschland jedenfalls nicht sehen. Sie tragen zur Radikalisierung bei. Uns muss aber im Gegenteil daran gelegen sein, die moderaten Stimmen zu fördern, die Verständigung voranzubringen, den Populisten das Wasser abzugraben. Das schafft man nicht mit Angstmache und Stigmatisierung und auch nicht mit pauschalen Verboten. Ich glaube nicht, dass es in der gegenwärtigen Debatte um Kleidungsstücke tatsächlich um die innere Sicherheit, die Frauenrechte oder die Religionsfreiheit geht. Vielmehr geht es darum, eine ganze Religion zu diffamieren und Stimmung gegen Muslime in Deutschland zu machen. Zurzeit brauchen wir aber mehr Miteinander statt Gegeneinander. Frauen, die im Burkini schwimmen gehen, nehmen teil am gesellschaftlichen Leben. Eine entscheidende Bedingung für Integration. Die Alternative, die Frauen bleiben zu Hause, leben zurückgezogen. Daran kann niemand Interesse haben, der auf die Kraft einer offenen Gesellschaft setzt.
Anna Kyrileis kommentierte: Wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg, denn dort geschieht alles 50 Jahre später. Das soll einst Reichskanzler Bismarck gesagt haben. Und tatsächlich geht es im bevölkerungsarmen Nordosten mit seinen Küsten, Seen und Alleen manchmal etwas beschaulicher zu als im Rest der Republik. Auch politisch, so der Eindruck. SPD und CDU regieren hier gemeinsam. Und auch jetzt im Landtagswahlkampf gehen sie sehr freundlich miteinander um. Die Ruhe in Mecklenburg-Vorpommern stört jedoch die rechtspopulistische AfD. Felix Pankok.
Er will Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, Erwin Sellering von der SPD. Und Lorenz Cafier von der CDU versucht es nach seiner verlorenen Wahl 2011 erneut. Beide sitzen seit 10 Jahren gemeinsam am Kabinettstisch, sind Dudes-Freunde und politisch meist gar nicht so weit auseinander. Der Landesvater Sellering gibt sich heimatverbunden. Sein Ziel, weitermachen, Kurs halten, das ist seine Wahlkampfbotschaft. Dafür singt der gebürtige Nordrhein-Westfale auch mal einen norddeutschen Shanty. Sellering setzt allein auf Sieg.
Wenn man einen guten Plan A hat, braucht man keinen Plan B.
Und sein CDU-Innenminister Lorenz Cafier setzt auf den Begriff Heimat. Die müsse sicher sein und wagt jetzt im Wahlkampf leichte Kritik am SPD-Kontrahenten. Der zögere zu lange und entscheide oft nicht.
Ich bin jemand, der es nicht sehr gerne mag, wenn man die Mitte von Ja und Nein immer sagt.
Und genau wie Sellering präsentiert sich Cafier auch als Sänger.
Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu.
Cafier, der Pastorensohn, spielt seit Kindertagen Orgel, war schon vor der Wende in der Ost-CDU. Noch kämpfen SPD und CDU um einen Vorsprung. Sollte es wieder eine große Koalition geben, stellt die stärkere Partei den Ministerpräsidenten. Die andere Möglichkeit, eine Koalition mit den Linken und den Grünen unter Sellering. Holter, das linke Urgestein aus Schwerin, war schon einmal unter Rot-Rot Minister. Doch die Linke liegt bei Umfragen hinter der AfD.
Aber ich sage nur, AfD ist besser.
AfD ist besser, warum?
Weil das eine Alternative ist. Weil
nee, die haben doch kein Konzept.
Der Spitzenkandidat der AfD, Leif-Erik Holm, sieht Deutschland und Europa in Gefahr. Gefährdet nicht durch die neuen Rechten, sondern durch Moslems und durch Parteien. Er nennt sie Altparteien.
Wir wollen den Parteien die viel zu große Macht nehmen und sie zurück in die Hände der Bürger legen.
Im Grundgesetz steht, für die politische Meinungs- und Willensbildung sind die Parteien zuständig. Holm will das ändern. Die NPD sitzt schon 2 Legislaturperioden im Landtag, ihr Kinderfest in Stralsund. Ihre Botschaften versteckt sie im sogenannten heimattreuen Malbuch. Das Bundesverfassungsgericht wird erst nach der Wahl entscheiden, ob die NPD verboten wird. Die Grünen kamen bei der vergangenen Wahl erstmals aber souverän in den Landtag. Da allerdings war Fukushima noch in aller Munde. Die Partei hofft wieder, die 5%-Hürde zu nehmen.
Und zu der anstehenden Wahl hat Infratest DIMAP die Menschen befragt. Ellen Eni hat für uns den Mecklenburg-Vorpommern-Trend. Ellen, die Spitzenkandidaten mit den größten Erfolgsaussichten auf eine Regierungsbildung sind ja der bisherige Ministerpräsident Sellering von der SPD und der CDU-Innenminister Cafier. Wie bewerten denn die Bürger von Mecklenburg-Vorpommern die beiden?
Also diese beiden Politiker arbeiten ja jetzt erstmal zusammen in der Landesregierung. Und mit der Arbeit dieser Landesregierung sind die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern mehrheitlich zufrieden oder sehr zufrieden. Und wenn man sich das im bundesweiten Vergleich anguckt, ist das sogar ein relativ guter Wert. So, jetzt dividieren wir die beiden aber mal auseinander. Wir wollten nämlich wissen, wenn Sie den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, für wen würden Sie sich entscheiden? Da gibt es eine klare Mehrheit für Erwin Sellering, den Amtsinhaber von der SPD, mit 60%. Nur 13% würden sich für Lorenz Kaffier, den CDU-Innenminister, entscheiden. Und 15% würden sagen, ich wähle keinen von beiden, wenn ich diesen direkt wählen könnte. Also ein klarer Amtsbonus hier für Herrn Sellering. Ganz ähnlich auch bei der nächsten Frage. Wir wollten nämlich wissen, welche Partei die nächste Landesregierung anführen soll. Auch hier gibt es gute Zahlen für die SPD, denn eine knappe Mehrheit von 51% sagt, die SPD soll die nächste Landesregierung anführen. Nur 22% würden sich das für die CDU wünschen. Also momentan können wir in Mecklenburg-Vorpommern keine Wechselstimmung feststellen.
Ja, was heißt das für die Erfolgsaussichten der Parteien am Wahlsonntag?
Also die können wir natürlich nicht vorhersagen, aber wir können auf die aktuelle politische Stimmung dieser Woche gucken. Wenn jetzt am Sonntag Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wäre, dann käme die SPD auf 27%. Zum Vergleich, sie hatte bei der Landtagswahl 2011 35,6% erreicht, müsste also doch erhebliche Verluste hinnehmen. Die CDU würde bei 22% landen. Sie hatte vor 5 Jahren 23,0% erreicht. Die Linke bei 14%, zum Vergleich vor 5 Jahren 18,4%. Die Grünen liegen bei 5%, müssen also gucken, ob sie in den Landtag einziehen können, hatten damals 8,7. Die NPD wäre mit 3% draußen. Sie hatte 6,0% erreicht. Die FDP würde draußen bleiben mit 3%. Sie hatte 2,8% erreicht. Und die Alternative für Deutschland würde zum ersten Mal in den Landtag in Schwerin einziehen mit 21%. Achtung, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Zahlen sind keine Prognose, sondern sie spiegeln die aktuelle politische Stimmung wider. Und wie die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern letztendlich abstimmen werden, das wissen wir dann erst in 10 Tagen am 4. September. Alle Zahlen zu dieser ARD-Vorwahlumfrage können Sie auch wie immer im Internet nachlesen unter www.tagesschau.de.
Danke, Ellen Enni.
Danke nach Hamburg.
Der Kurzmitteilungsdienst WhatsApp will nun doch Daten an den Mutterkonzern Facebook weiterleiten. Noch einmal Nachrichten mit Jens Riewer.
WhatsApp teilte mit, unter anderem sollten die Handynummern an Facebook weitergegeben werden. Dadurch könnten die Nutzer bei Facebook Werbung bekommen, die besser auf sie zugeschnitten sei. Datenschützer kritisieren die Änderungen und kündigten eine Prüfung an. Facebook hatte WhatsApp vor knapp 2 Jahren gekauft. Damals hieß es, die Daten würden getrennt gehalten. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogota haben tausende Menschen den Friedenspakt zwischen ihrer Regierung und den linksgerichteten FARC-Rebellen gefeiert. Er soll einen der längsten und blutigsten Konflikte in Lateinamerika beenden. Das Abkommen war gestern in Kuba unterzeichnet worden. Er sieht vor, dass die Guerillakämpfer ihre Waffen abgeben und dafür am politischen Prozess beteiligt werden. Die deutschen Vereine haben in der Vorrunde der Fußball Champions League schwere Gegner erwischt. Das ergab die Auslosung in Monaco. Mönchengladbach spielt gegen Barcelona, Manchester City und Celtic Glasgow. Der deutsche Meister Bayern München trifft auf Atletico Madrid, Eindhoven und Rostov. Leverkusen ist in einer Gruppe mit Moskau, Tottenham und Monaco. Und Dortmund trifft auf Titelverteidiger Real Madrid, Sporting Lissabon und Warschau. Die französische Modeschöpferin Sonia Riquiel ist tot. Sie starb im Alter von 86 Jahren. Ihre Karriere begann in der Aufbruchstimmung der 68er-Bewegung. Zu ihren Kundinnen gehörten Brigitte Bardot und Catherine Deneuve. Bekannt wurde Riquiel mit bunt gestreiften Strickkleidern. Ihre Mode bedeutete für viele Frauen mehr Bewegungsfreiheit. Begonnen hatte Riquiel ihre Karriere, indem sie Umstandskleider für sich selbst entwarf.
Ein Stückchen Nena. Das konnten sich die Leser dieser Zeitschrift ausschneiden, inklusive Schweißband, Löwenmähne und Original 80er-Outfit. Pop- und Rockstars oder Leinwandgrößen wurden von der Bravo in kleine Teile zerlegt, die der Fan dann zusammensetzen und in Lebensgröße im Jugendzimmer anhimmeln konnte. Ein Dr. Sommer, der eigentlich gar nicht so hieß, klärte auf über die großen und kleinen Fragen des Pubertierenden. Und auch den neuesten Klatsch gab es in der Bravo zu lesen. Das einstige Zentralorgan der deutschen Jugend feiert jetzt 60. Geburtstag und versucht mit allen Mitteln, jung zu bleiben. Klaus Lesche.
Der deutsche Teenager, ein unberechenbares Wesen auf dem Weg in die Erwachsenenwelt. Jahrzehntelang kannte ihn keiner so gut wie die Bravo. Sie gibt ihm Stars zum Anfassen. Für Peter Kraus, die deutsche Light-Version von Elvis Presley, wird das Blatt zum Wohnzimmer.
Das Witzige an der ganzen Geschichte war, dass viele meiner Fans glaubten, dass die Zeitung mir gehört, weil ich also dementsprechend oft drinnen war.
Starschnitte zeigen die Idole lebensgroß, aber leicht unscharf. Für die vollständige Brigitte Bardot muss man etwa 20 Hefte kaufen. Die Bravo braucht die Stars brauchen die Bravo. Peter Maffay weiß, wie man ein Fotoshooting übersteht.
Ich habe ja auch zwei schöne Schnäpse vorher getrunken. Was nicht heißt, dass ich vor jedem Bild, das von mir gemacht wird, immer eine kleine hebe.
Der erwachenden Sexualität des Teenagers widmen sich bei Bravo Dr. Sommer und sein Team seit 1969. Der Bravo-Doktor beruhigt und berät, wo die Eltern gar nicht erst ins Vertrauen gezogen werden. Petting, Popstars, Pickelcreme, eine Mischung, die in den ideologiekritischen 70er Jahren Verdacht weckt, etwa beim ARD-Jugendmagazin Szene 72, das die Bravo-Wahl der Teenager-Prinzessin dreht.
So erzieht Bravo die Teens zu stupiden Konsumidioten. Lidschatten als Lebensinhalt.
Und heute? Einst verkaufte Bravo 1,4 Millionen Hefte, inzwischen nur noch 130.000.
Wir stehen zwangsläufig immer wieder vor dem Problem, dass wir uns ganz neu erfinden müssen. Das letzte Mal haben wir das eben in 2015 gemacht und uns als Social Magazine neu erfunden. Das heißt, meine Redaktion ist ganz eng mit den Jugendlichen vernetzt.
Auch wenn die Bravo im Netz mitmischt, ihre Zeit als Leitmedium ist vorbei. In den sozialen Medien kreieren die Teenager ihre Stars längst selbst, per Klicks und Likes, Postings und Tweets. Ob Bravo noch den 70. Geburtstag erlebt, diese Frage kann nicht mal Dr. Sommer beantworten.
Aber unser Dr. Hochsommer, Carsten Schwanke, kann uns jetzt die Frage beantworten, wie das Wetter morgen wird, oder?
Es wird wieder hochsommerlich. Es wird erneut sehr heiß. Es gibt meistens viel Sonnenschein. Und trotzdem haben wir kleine Änderungen beim Wetter zu beobachten. Kurzer Blick auf den heutigen Tag, vor allem im Norden Deutschlands. Traum, Badewetter auf der Insel Sylt. Aber auch an der Ostseeküste gab es ein ähnlich schönes Wetterchen. Hier zum Beispiel ein Foto vom Darß. Es gibt morgen den Unterschied, dass sich das Wetter vor allem an der Nordseeküste ändern wird. Und das zeigt uns der Strömungsfilm. Und wir haben hier eingefärbt die Temperatur der Luftmasse. Hier sieht man die Tageserwärmung. Und dann kommt im Verlauf des Tages von der Nordsee der Nordwestwind und lässt es hier an der deutschen Bucht etwas kälter werden, während es landeinwärts bis zum späten Abend auf jeden Fall noch einmal warm bleiben wird. Genau hierauf müssen wir achten. Aber blicken wir zunächst auf die Nacht. Die ist meistens sternklar. Da gibt es im Norden nur wenige Schleierwolken. Im Süden Richtung Alpenrand oder Alpenvorland kann sich örtlich etwas Nebel bilden. Die Temperaturen liegen meistens morgen früh bei 12 bis 17 Grad in den Innenstädten. Vor allem im Westen, auch im Nordwesten bleibt es wärmer, zum Teil tropisch warm mit 20 bis 21 Grad. Morgen Vormittag geht es dann weiter mit viel Sonnenschein, aber hier im Nordwesten haben wir dann doch ein paar Schleier oder Quellwolken und am Nachmittag, am späten Nachmittag oder morgen Abend könnte es dann eben auch schon ein erstes Gewitter geben, vor allem hier Richtung Ostfriesland, später auch weiter bis zur Wesermündung. Aber insgesamt wird es an der deutschen Bucht morgen etwas bewölkter sein als heute. Die Temperaturen hier, ich habe es ja schon erwähnt, nur noch 23 bis 28 Grad, landeinwärts schnell über 30 Grad und vor allem hier im Westen und in der Mitte können es örtlich bis zu 36 Grad werden. Der Wind weht im Nordwesten, aus Nordwesten mit bis zu Windstärke 5. Ansonsten kommt er weiterhin, dieser warme Wind aus südlichen Richtungen und weht meistens schwach. Zu den weiteren Aussichten. Übermorgen am Samstag bestehen im Westen einzelne Gewittermöglichkeiten. Es bleibt aber insgesamt noch einmal heiß mit bis zu 36 Grad, vor allem im Süden Deutschlands. Der Sonntag bringt im Westen und im Norden wahrscheinlich Schauer und Gewitter. Es ist dann der letzte heiße Tag mit Werten von 27 bis 35 Grad. Und dann geht es abwärts mit den Temperaturen. Und zwar am Montag, Dienstag, es wird wechselhafter. Ab der Mitte der Woche kommt das Hochdruckgebiet mit Sonnenschein aber zurück, obwohl die Temperaturen dann nicht mehr 30 Grad erreichen.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Das waren die Tagesthemen für heute. Jetzt sehen Sie das Satire-Magazin Extra 3 und um 0.15 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Guten Abend.